Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Edwin und Yilmaz. Viel Spaß beim Hören.
Gute Frauen kommen in den Himmel, sich selbstliebende Frauen kommen. Mit dieser Überschrift zu ihrem Buch Lustbewusst macht Autorin und Sexualpädagogin Simone Hotz richtig Lust, vor allem mehr zu lesen. Diese Folge quatschen wir beide über eine selbstbestimmte Sexualität ganz ohne Scham und Tabus. Simone plaudert aus dem Nähkästchen und erzählt auch aus ihrem Berufsleben, in welchem sie sich vor allem mit der Sexualität von Frauen und Jugendlichen beschäftigt. Zudem erklärt sie uns, warum gelebte Sexualität mehr sinnvolle Kommunikation und ein allgemeines Bewusstsein braucht, was die sogenannte Orgasm Gap ist und warum sie Finger Sextoys gegenüber bevorzugt. Ich hatte unglaublich viel Spaß bei unserem Talk. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören. Simone, warum ist es heute wichtiger denn je, einen Sexratgeber für Frauen zu schreiben?
Das ist ja eine sehr tiefgehende Frage. Also ob es wichtiger denn je ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es nach wie vor wichtig ist, auf jeden Fall. Weil, glaube ich, Frauen, oder das weiß ich, seit jeher und immer noch mit denselben Themen beschäftigt sind. Also ihren Körper lieben zu lernen, ihn anzunehmen, ihn kennenzulernen, sexuelle Wünsche zu erkennen und sie vermitteln zu können und so. Und ja, ich glaube, dass das, also ich habe gerade irgendwie was darüber gelesen von einer Frau, die macht schon 40 Jahre Sexualberatung und die hat in einem Beitrag geschrieben, dass es im Prinzip für sie sich alles ein bisschen im Kreis dreht, dass es in den 80ern auch schon so war, dass die Frauen genau diese Themenpunkte hatten und wir heute da eigentlich auch noch sind, was ich jetzt gar nicht unbedingt bewerten will. Ich glaube aber, Stichwort mehr denn je, wir sind heute in so einer, also so nehme ich es zumindest wahr, in einer Welt, wo Sex halt überall ist, wo Nacktheit überall ist, wo irgendwie Pornokonsum normal ist und Beziehungen geöffnet werden und in Anführungszeichen wir alle so sexpositiv sind. Aber wenn man dann mal irgendwie so ein bisschen tiefer eintaucht und mit den Menschen eben in so Beratungen redet oder guckt, was haben Frauen denn eigentlich auch so in den Studien, also in Sexualforschung für Themen, dann ploppt da eben immer auf, dass es das Orgasm Gap keine Erfindung ist, sondern dass es immer noch ein reales Problem ist und dass Frauen sich unsicher sind, glauben, sie sind nicht normal, wenn sie nicht so funktionieren wie die Frauen in den Hollywood-Filmen, die irgendwie sehr zielgerichtet zum Orgasmus kommen und so. Also das sind alles Dinge, die immer noch ein Thema sind. Und deswegen glaube ich, dass es heute schon nach wie vor, oder mehr denn je, wenn du so sagst, wichtig ist, dass man sexuelle Bildung betreibt. Dass man quasi aufklärt und den Leuten was an die Hand gibt und Frauen auch positiv motiviert hinsichtlich Masturbation und lern dich kennen, finde deine Spur, was du brauchst und so. Und ja, zu empowern, sag, was du willst.
Ja, nice. Also, liebe Zuhörerin, falls ihr bis jetzt noch keinen Plan hattet, worüber diese Folge ist, genau diese Themen werden heute besprochen. Ist nicht was für jeden Menschen, würde ich mal behaupten. Aber ich bin mir sicher, die ein oder andere können hier was mitnehmen. Nicht nur für ihr Sexleben, sondern allgemein fürs Leben, selbstbewusst zu sein, selbstbestimmt zu leben. Und ich möchte direkt auf zwei Sachen eingehen, die du gerade angesprochen hast, und zwar Orgasm Gap, das merken wir uns kurz, das könntest du gleich nochmal erklären, damit wir auch alle mitnehmen. Und das zweite ist, ich habe eben gesagt, du hast einen Sexratgeber für Frauen geschrieben, aber wir haben gerade im Vorfeld schon darüber geredet, dieses Buch ist für alle und jetzt darfst du gerne erklären, was du damit meinst und für wen du dieses Buch geschrieben hast.
Also natürlich ist es irgendwie so, ist auch aufgemacht, erstmal ein Sexratgeber für Frauen, wenn es jetzt ums Verkaufen geht und so. Aber eigentlich, und das steht auch fett vorne drin, ist es für alle Menschen. Obwohl, wenn man es liest, man schon auch merkt, ja, also mir hat ein Freund gesagt, es trieft halt schon heterosexuell und so heteronormativ. Das stimmt auch.
Ja.
Das hängt einfach daran, dass die Autorin, also ich, ja, bis jetzt zumindest heterosexuell mich verorten würde und irgendwie mich in meinem weiblichen Geschlecht auch sehr wohlfühle und aus dieser Perspektive halt geschrieben habe und das Buch auch für mich geschrieben habe teilweise. Und das ist die Erklärung, aber mir ist es eigentlich total wichtig, nee, mir ist es nicht nur eigentlich, mir ist es total wichtig, dass es eigentlich sich an alle Menschen mit Penis, mit Vagina, an alle Geschlechter richtet, weil ich glaube, dass da, es geht eigentlich um sexuelles Bewusstsein und ich glaube, dass auch ganz viel mitzunehmen ist, ja, außerhalb von heterosexuell und es geht um Sexualität.
Dankeschön. Ich finde aber, das macht dein Buch auch so besonders. Dadurch, dass es so persönlich ist, erlaubst du ja auch dem Leser, der Leserin so viele intime Einblicke in deine eigenen Erfahrungen. Schreibst es auf eine sehr ansprechende Art und Weise. Es ist überhaupt nicht trocken oder so. Wenn man Sexualratgeber liest oder hört, dann denkt man vielleicht so, oh Gott, so steif und nee. Überhaupt nicht. Es ist sehr ansprechend und ich habe es mit einem Schmunzeln auf den Lippen gelesen. Zum Teil muss ich vor mich hinkichern. Das war sehr schön.
Das freut mich sehr. Super.
Ja, also das ist schon mal mein Feedback an dich. Hat dich denn, ja, was für eine Resonanz hat dich denn erreicht nach der Veröffentlichung des Buches? Kam da negatives, positives Feedback und was für Nachrichten bekommt man so als Sexautorin? Jetzt mal ganz spitz formuliert.
Ja, das wusste ich damals auch nicht. Also da war ich auch irgendwie gespannt drauf. Beziehungsweise ich hatte Respekt davor auch, weil ich ja schon teilweise punktuell auch die Hosen ein bisschen runtergelassen habe. Mhm. Also die Resonanz war eigentlich durchweg positiv. Also mein Umfeld und auch also über mein Umfeld hinaus waren Leute irgendwie sehr interessiert. Ich finde aber, das ist irgendwie so was, was mir, als seitdem ich Sexualpädagogik mache, oft begegnet, dass es wird ganz leise, wenn du anfängst, über Sexualität zu reden, und zwar sehr authentisch. Dann werden alle, dann wird's ganz still und alle lauschen dir. Keiner will von sich reden, aber alle hören dir zu. Und das, ja, war bei dem Buch also eher auch so, dass man irgendwie mir also quasi ein positives Feedback gegeben hat. Und manche haben auch gesagt, das ist echt mutig gewesen. Das fand ich auch ein tolles, also im positiven Sinne, das fand ich ein cooles Kompliment, weil ich glaube, es geht auch ganz viel um Mut, also gerade im Zusammenhang mit weiblicher Lust und Sexualität und Erfüllung muss man Farbe bekennen und den Mund aufmachen.
Voll, es inspiriert mich richtig. Hat sich so während des Lesens und während meines Studiums auch, ich studiere Gesundheitskommunikation und Sexual Health ist auch ein Riesenthema natürlich.
Total.
Es interessiert mich so sehr und das Buch hat, glaube ich, auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass ich auch mich in die Richtung beruflich entwickeln möchte oder es mir durchaus vorstellen kann. Deswegen, mein Leben hast du schon mal positiv beeinflusst.
Wow, es freut mich.
Ja, absolut. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, wären auch so Kommentare wie, das ist sehr mutig von dir gekommen, wärst du ein Mann gewesen. Weißt du, was ich meine? Dass Männer über Sex reden, öffentlich und laut und sehr auch bildlich, ist so gang und gäbe, ist so normal. Bei uns Frauen, ist ich mit Sternchen und in Klammern sage, ne, so in diesem gesellschaftlichen, in der gesellschaftlichen Form der Binarität jetzt, ist es immer noch ein bisschen verpönt. Also man muss immer so, es ist so ein Balanceakt, habe ich das Gefühl. Frauen dürfen mehr denn je, würde ich jetzt so sagen, historisch betrachtet, ne? Und trotzdem müssen wir aufpassen, ihr versteht, wie ich meine, ne? Dass wir nicht zu sexpositiv sind, dass wir nicht zu viel darüber reden, sonst werden wir als irgendwie eine Schlampe abgestempelt. Und auch so Sachen wie hier Blut mit Tampons in der Öffentlichkeit, in Werbung werden immer noch blaue Flüssigkeiten benutzt, Gott weiß warum. Stillen in der Öffentlichkeit ist immer wieder ein Diskurs. Also, wie erklärst du dir diese Diskrepanz zwischen den Geschlechtern und ja, wie kannst du Frauen ermutigen, noch ja, selbstbewusster damit umzugehen?
Das ist jetzt eine sehr globale Frage, aber auf Lust gemünzt würde ich sagen, dass wir irgendwie gesellschaftlich schon noch davon ausgehen, nach wie vor, dass der Mann das sexuellere Wesen ist. Das glaube ich schon. Und deswegen gesteht man es ihm auch zu, also auch in seiner Sozialisation von klein auf, sich mit seiner Lust entspannter anzunähern an, und irgendwie mit ihr quasi, ja, was zu explorieren, sage ich mal. Also kleine Jungs haben ihren Penis in der Hand, das ist was völlig Normales, mehrmals. Bei Mädels ist es ein bisschen komplizierter, aber das wird auch, glaube ich, so in der sexuellen Bildung, gerade im Kleinen, also oder von Eltern auch oder von Gesellschaft, nicht unbedingt unterstützt. Ich glaube, da ist Luft nach oben, dass das Mädels auch von klein auf ein entspanntes Verhältnis zu ihrem Geschlecht bekommen, zum Beispiel. Gestern hat mir meine Schwester einen Beitrag von aus Instagram von eltern.de geschickt und da ging es irgendwie, in dem Beitrag ging es darum, das fand ich total interessant, ist auch voll mein Thema, dass Eltern es nicht, ja, nicht wagen oder es einfach nicht tun, dass sie die Dinge beim Namen nennen, dass sie beispielsweise die Geschlechtsteile von ihrer Tochter Schnecke nennen und beim Jungen vom Schniedelwutz sprechen und alles möglich verniedlichen und irgendwie rumeiern, um eben die Sache nicht beim Namen zu nennen zu müssen, zu sagen, es ist die Vulva und es ist der Penis. Also was ist schon schlimm, wenn eine Fünfjährige weiß, dass sie eine Vulva hat? Was sollte schon passieren so? Und das ist aber sowas, wo wir, glaube ich, gesellschaftlich auch geprägt noch nicht so richtig wissen, was das Beste ist, so. Eltern gucken auch immer durch eine Erwachsenenbrille auf die Sexualität ihrer Kinder und projizieren da auch Sachen. Kinder sind völlig unbedarft und entspannt mit sowas. Es hat überhaupt nichts mit Erwachsenensexualität zu tun, sondern mit den Körper kennenlernen und so auch in eine Bedürfnisstruktur zu kommen, die dann irgendwann erfüllt wird. Weil nur wenn ich, glaube ich, wenn ich ohne Scham und Herumgeeier irgendwie befähigt werde, von klein auf zu sagen, das ist meine Vulva und das macht mir Spaß und das ist die Klitoris, dann bin ich im Erwachsenenalter dann wahrscheinlich auch eher in der Lage, würde ich jetzt einfach mal vermuten, zu sagen, kannst du mich bitte mit weniger Druck stimulieren oder mit mehr und das ohne irgendwie, also bin ich in eine Sprachfähigkeit gekommen. Und ich glaube, dass das sowas ist, was oft einfach, also jeder weiß, wie Sex geht oder tut so und wir haben alle eine Idee davon, aber so richtig in so einen Austausch und die Dinge beim Namen nennen, damit tun sich Erwachsene nicht nur bei ihren Kindern schwer, sondern eben auch in einer Paarbeziehung so. Und ich glaube, das fängt ganz früh an. Und bei Jungs, um wieder zurück auf die Männer zu kommen, ist es, glaube ich, eher möglich dann auch, ich arbeite ja auch mit Jugendlichen in der offenen Jugendarbeit, wenn man da Jungs beobachtet manchmal, das habe ich auch beschrieben im Buch, die sind da völlig, völlig frei, die sagen, also die posen teilweise sogar damit, wie oft sie sich heute schon selbst gemacht haben und so. Und wenn ich mit Jungs rede über Sexualität oder ein Angebot mache, kommen auch immer Fragen zu Masturbation und Lust. Und es ist so irre und deswegen glaube ich auch nicht, dass es ein Zufall ist, dass es bei weiblichen Teenagerinnen nicht kommt, diese Frage. Krass. Die kommt einfach nicht. Es geht um Beziehungsfragen, es geht um den ersten Kuss und vielleicht auch mal das erste Mal, ob es wehgetan hat. Sowas. Also ob Sex Schmerzen bereitet. Aber um positiven Lustbegriff und dass Masturbation vielleicht was, also nicht vielleicht, definitiv was Schönes ist und was Bereicherndes und auch was, wo man lernt. Also Sexualität lernt man ja ein Leben lang. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie davon ausgehen kann, dass einem irgendwann der Trieb eingepflanzt wird und dann hat man auf einmal Sexualität mit 14, 15 so und dann ist sie plötzlich da, sondern es ist halt, das weiß man heute, das ist auch sexualwissenschaftlich Konsens, dass quasi das von klein auf entwickelt wird und auch ein Leben lang und dass Sexualität eigentlich ein Leben lang auch weiterentwickeln kann, auch mit 70 noch so. Das ist das nächste Tabu, Sex im Alter. Also so, dass man, wir haben bestimmte Vorstellungen, wie Sexualität auch geschlechtsspezifisch zu sein hat oder ist. Und das schafft Freiheiten oder Unfreiheiten. Und ich glaube, dass Männer oder Jungs da eher die Möglichkeit haben, sich entspannter zu entwickeln. Und deswegen irritiert es dann auch mehr, wenn eine Frau nah an ihrer sexuellen Ader ist, sage ich jetzt, habe ich im Buch so geschrieben, oder sich auch nimmt, was sie will und selbstbewusst mit ihrer Lust umgeht und sagt, ich will mich jetzt nicht binden, ich will jetzt viel Sex haben und vielleicht auch mit verschiedenen Menschen, einfach weil ich mich entwickeln will oder weil mir danach ist jetzt in dieser Lebensphase. Das hört man eigentlich, also nee, ich höre es nie von Frauen.
Selten.
Und ich glaube, ja, sehr selten. Und das hat auch einen Grund, glaube ich, dass man halt irgendwie riskiert, dann doch noch in so eine Bitch-Ecke zu kommen oder so. Das ist eine These, also das ist meine Wahrnehmung nach wie vor. Ja, ich glaube aber, dass wir, dass auch Tabus aufgebrochen werden, mehr und mehr. Ich glaube, dass so Podcasts wie dieser und Angebote in den sozialen Medien und Sexratgeber und alles, was es heute gibt, tun da ihren Beitrag zu, leisten da ihren Beitrag zu. Wir sind da, glaube ich, auch gerade in so einer Welle, dass das gerade wieder auf dem Tisch liegt. Ist zumindest mein Eindruck. Aber ich bin da auch so ein bisschen verblendet, glaube ich, weil ich mich in dieser sexpositiven Bubble bewege und dann manchmal gar nicht mehr weiß, wie ist denn die flächendeckende Realität so. Und ich glaube, da gibt es so vieles nebeneinander. Es gibt Leute, die sehr entspannt damit sind und sich weiterbilden sexuell und interessiert sind an Formaten wie diesem. Und es gibt, glaube ich, auch Leute, die sich mit ihrer Sexualität nicht wirklich beschäftigen irgendwie und die andere Prioritäten haben, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, wir sind da eigentlich unterm Strich in einer ganz guten Entwicklung.
Ja, doch, ich kann dir nur zustimmen. Ich muss gerade an meine eigene Kindheit denken, wo das einfach komplett tabu war. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber es war mit so viel Scham behaftet, dass einfach nicht drüber geredet wurde. Also selbst die Worte konnten nicht in den Mund genommen werden. Und obwohl mir das nicht so direkt gesagt wurde, habe ich das als Kind schon gespürt. Und wo ich dir gerade zugehört habe, ist mir einfach eingefallen, dass Wissen Macht ist und Sprache ist Macht. Und du meinst gerade, es gibt bestimmte Wörter nicht oder die benutzen wir nicht. Und du hast ja auch Margarete Tschokowski in deinem Buch zitiert. Das ist mir gerade eingefallen. Das möchte ich kurz vorlesen, weil ich das so treffend fand.
Ja, mach.
Wissen über Sex hilft, guten Sex zu haben. Bei all den sexuellen und geschlechterbezogenen Fragen sind wir weit von einer flächendeckenden Aufklärung mit Mindeststandards entfernt. Klar, das trifft es ganz gut und fasst gerade das Gesagte irgendwie zusammen. Ich fand es so passend.
Auf jeden Fall, genau. Also ich zitiere Margarete ganz oft, weil es ist de facto so, dass Wissen über Sex hilft, guten Sex zu haben. Das kann keiner abstreiten, das ist definitiv so. Und für mich gilt es übrigens auch. Also ich habe ja irgendwie, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Sexualpädagogin und dann habe ich angefangen, mich mit Mitte 30 mit diesem Thema intensiver zu beschäftigen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie sehr verklemmt aufgewachsen bin oder dass ich habe die Bravo gelesen und wir waren in gewisser Weise schon offen dem Thema gegenüber. Aber es ist so, wie du sagst, manchmal versteht man erst, was einem vorenthalten wurde oder was man alles nicht wusste, wenn man es dann weiß. Also ich hätte mich damals auch in den 20ern als sehr aufgeklärt bezeichnet und hatte auch sexuelle Erfahrungen und Beziehungen und so. Und dann habe ich halt Mitte 30 irgendwie auf einmal, weil ich mich irgendwie auf die Suche begeben habe auch und der Sache nachgegangen bin, weil es mich interessiert hat, weibliche Sexualität, auch im Zusammenhang mit dieser Ausbildung, habe ich auf einmal Sachen erfahren, also von Prostata, was ich vorher nie gehört hatte, über das Klitorismodell, wie groß das ist, dass die Klitoris mehr ist als ein kleiner Punkt, im Biobuch Imagine, genau. Und ich fand es irgendwie echt irre, dass man das mir vorher einfach nie an die Hand gegeben hatte. Und ich glaube, es hat verschiedene Gründe, also auch kulturelle, aber ich glaube, es hängt auch daran, dass wir heute jetzt an einem Punkt sind, wo uns dieses sexologische Wissen auch wirklich so breiter zur Verfügung steht. Es hat sich da in den letzten 5 bis 10 Jahren auch viel getan. Das ist natürlich auch ein Punkt, warum heute mehr Menschen auch darüber schreiben oder irgendwie quasi dieses Wissen verbreiten. Und das war auch meine Intention letztlich, dass ich dachte, okay, das ist ja abgefahren, das ist ja voll wichtig alles und es bringt mir auch für meine eigene Sexualität voll viel. Also es hat bei mir gut funktioniert, dass ich irgendwie das auch irgendwie ins Körperliche mitnehmen konnte teilweise, das mehr an Wissen, an Theorie. Und ich dachte, das muss ich irgendwie multiplizieren, indem ich es aufschreibe und halt verteile.
Voll nice. Ich glaube, viele Frauen oder viele Menschen profitieren davon, sage ich mal so.
Ja, das glaube ich, hoffentlich auch.
Ich hatte ja ein Spiel vorbereitet, das habe ich jetzt einfach mal übergangen, aber ich würde jetzt zwischenschieben, bevor wir so mit den Fragen weitermachen und ich es wieder vergesse.
Kein Problem.
Meine Zuhörerin kennt das Spiel schon. Ich mache das immer wieder mal gerne, so auf die Themen bezogen natürlich, jedes Mal ein bisschen angepasst.
Okay.
Und ich erkläre es nochmal für dich und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Es heißt First, Last, Best oder Worst. Also das erste, beste, schlechteste und beste. Und ich werde Simone dir jetzt 4 Wörter geben nacheinander. Und du darfst immer ein Wort diesen vier Wörtern zuordnen und dann wird es gestrichen und dann erzählst du einfach eine Erfahrung oder eine Geschichte, einen Gedanke, der dir dazu kommt. Was auch immer, random Fact oder wie du möchtest. Genau, das ist die erste Runde. Du hast alle vier noch. First, last, best and worst. Und dein erstes Wort ist Sextoy. Okay. Wir fangen direkt mit dem Vollen an.
Okay, cool. Ich sag mal ganz bewusst last. Okay. Ich erkläre es. Ja, soll ich das direkt erklären? Oder? Okay, also ich habe überhaupt nichts gegen Sextoys. Im Gegenteil, die machen total viel Spaß und man kann sie sich heute auch inflationär ins Haus holen.
Alles zustellen.
Wenn man das will. Und es ist wunderbar. Ich habe mal vor einem Jahr irgendwie in einem Interview gesagt, dass ich glaube, dass die Finger das beste Tool sind. Also um quasi was über sich selbst zu lernen oder quasi seinen eigenen Körper besser kennenzulernen. Ich glaube schon, dass Toys auch helfen, irgendwie in Erregung zu kommen oder was über seine eigene Erregung zu erspüren und zu lernen und auch über seine eigene Lust. Und es ist auch was Tolles, was man mit einem Partner oder der Partnerin oder einem Menschen teilen kann. Aber ich glaube, gerade wenn wir von Orgasm-Gap reden und davon, dass viele Menschen... da ist Luft nach oben, was die körperlichen Erfahrungen angeht. Und quasi, also wenn du jetzt davon ausgehst, dass du irgendwie einen Input kriegst, eine Information, was in deinem Unterleib alles wo so verortet ist, zum Beispiel die Prostata, dann glaube ich schon, dass es, obwohl es super viele G-Punkt-Vibratoren gibt, die, was weiß ich, wie viele Powerstufen haben, glaube ich schon, dass man den Zwischenschritt doch gehen sollte, weniger ist mehr erstmal. Und erstmal mit dem eigenen erspüren und so lernen. Weil es gibt immer wieder die Frage, warum komme ich denn warum komme ich denn zum Beispiel beim Sex mit meinem männlichen Partner oder Partner mit Penis nicht zum Orgasmus durch Penetration zum Beispiel? Und ich glaube, dass ein Vibrator viel mehr kann als ein Penis. Und ein Penis wiederum, also das teilweise halt nicht vibriert so. Und dass der Körper sich eben auch an diese Reize gewöhnt. Das heißt, ist zum Beispiel wichtig, Stichwort Wissen ist Macht oder Wissen über Sex hilft, guten Sex zu haben, dass Synapsen gebildet werden, auch wenn du dich nur mit einem Vibrator oder stimulierst, klitoral, dann gewöhnt sich dein System daran und deine Erregung. Und dann kann es durchaus sein, dass du anders gar nicht mehr kommen kannst. Das sind, finde ich, wichtige Informationen, die eigentlich nicht müssen oder von so einem Vibrator gehören, den Haftungsausschluss oder so. Also ich will es nicht verteufeln, aber ich glaube, wir werden ja so zugeschüttet und es suggeriert ja, wir können halt alle uns so toll befriedigen und so weiter. Und ich glaube aber, es gibt trotzdem eben dieses in der gelebten Realität der Sexuellen auch viel Unbefriedigendes für viele Menschen. Und da kann ihnen vielleicht ein Vibrator auch nur bedingt helfen.
Nice, okay. Wir gehen direkt über zum Zweiten. Du hast noch First, Best und Worst übrig sozusagen. Und das zweite Wort ist Erfahrung. Wie du möchtest, kann in jegliche Richtung gehen.
Ah, ich glaube, ich weiß nicht, was noch kommt.
Das ist der Spaß dabei.
First.
Okay, deine erste Erfahrung. Bitteschön.
Achso, meine erste Erfahrung. Oh, nee, ich würde es jetzt mal allgemeiner formulieren. Ich glaube, dass sexuelle Erfahrungen, die man so über die Biografie hinweg macht, natürlich total wichtig sind und zum Beispiel auch dafür sorgen, dass, das weiß man, dass der Orgasm-Gap bei älteren Frauen also geringer wird, dass die eher zum Orgasmus kommen, dass quasi über die Erfahrung und das Körperlernen und die Lebenszeit der Sex auch besser wird, offensichtlich. Genau, und deswegen würde ich sagen, dass es total wichtig ist, auch die Leute oder junge Menschen auch dahingehend zu motivieren, bewusst Erfahrungen zu machen und sich das auch zu gönnen. Und das ist was total Wichtiges ist fürs Körperlernen auch. Und es können Erfahrungen mit sich selbst sein, durch bewusste Masturbation zum Beispiel, aber eben auch mit anderen Menschen, so wie es jemandem gerade steht, so. Genau, deswegen würde ich sagen, ist das sehr wichtig. Ist.
Vielleicht kannst du an dieser Stelle auch kurz auf den Orgasm Gap eingehen. Fällt mir wieder ein.
Genau. Also der Orgasm Gap ist quasi, dass es ein Gefälle gibt zwischen der Orgasmushäufigkeit Beispielsweise, wenn wir jetzt in dem binären Konzept bleiben, zwischen Männern und Frauen, da gibt es auch Studien zu. Und zum Beispiel gibt es eine von Friederik et al., die zitiere ich ganz gerne, ich glaube, die ist von 2017 oder 2018. Da wurde untersucht, also wurden Leute befragt mit verschiedenen sexuellen Orientierungen, wie häufig sie zum Orgasmus kommen. Und jetzt mal heruntergebrochen. Und es waren Bi-Menschen dabei, homosexuelle, heterosexuelle Männer, und so weiter und lesbische Frauen und das die Pole Position hatten eben, also am häufigsten kommen die heterosexuellen Männer zum Orgasmus und das letzte Glied sind die heterosexuellen Frauen, genau, und diese Gap, also dieser Gap besteht halt und ich glaube, dass das ganz viel auch zu tun hat mit genau den Dingen, die wir schon besprochen haben, also dass wir einerseits eine Idee haben, wie richtiger Sex zu sein hat. Also jetzt in diesem heteronormativen Konzept, dass er sie penetriert. Das wird auch, das steht auch so in den Schulbüchern. Also wenn Sexualität beschrieben wird, habe ich auch zitiert, ganz bewusst, in Lustbewusst, dass quasi ja das Glied des Mannes wird in die Scheide der Frau eingeführt und auf und ab, rhythmisch auf und ab bewegt und das gefällt dann beiden und am Ende hat er einen Orgasmus und ihre Eier werden befruchtet so, oder ihr Ei wird befruchtet, so heruntergebrochen. Und wenn man guckt, auch so, was auf einen so einprasselt, also an Bildern in Pornowelten oder auch in Hollywoodfilmen und so, wie Sex dargestellt wird zwischen Mann und Frau, dann ist es halt ganz oft so unkompliziert. Er penetriert sie und sie kommt auch und in den Pornos kommt er Hauptsache, er kommt und so. Und sie stöhnt da irgendwie affektiert. Also das ist so die Idee, die wir haben von, in Anführungszeichen, richtigem Sex. Und ich glaube, wir müssen genau dieses Skript zertrümmern und auch informieren. Also ich fand es zum Beispiel eine wichtige Information für mich war, ich dachte eigentlich, bis ich mich näher damit beschäftigt habe, dass die Vagina das Gegenstück zum Penis ist. Also das homologe Gegenstück irgendwie so. Ja. Passt, Schlüsselschloss.
Wird ja auch so beigebracht, und, muss ich erst mal sagen, ja.
Ja, mehr oder weniger, also zwischen den Zeilen schon. Genau, wenn Sex so beschrieben wird in Biologiebüchern, wird es irgendwie schon so vermittelt und bildhaft generell in dieser Welt. Und es ist aber so, dass die Klitoris, also wenn man jetzt von Homologie ausgeht, ist die Klitoris das Gegenstück zum Penis. Also sie hat genauso einen Schwellkörper, sie hat einen Schenkel, sie hat eine Klitorisspitze, genau wie die Eichel und so. Und das sind die zwei Organe, die sich quasi, die homolog sind, sagt man. Und das verschiebt den Blick eigentlich mehr zur Klitoris hin. Und ich finde, dieses Wissen verändert oder hat das Potenzial, auch sexuelle Skripte zu verändern, also wie Sex zu sein hat, so oder zu weiten. Also ich habe ja gar nichts gegen vaginale Penetration und so, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass um Wissen geht und dass dann auch unsere gelebte Sexualität verändern kann. Was hast du jetzt gefragt? Worum ging es
um die Erfahrung, die wir so als Frauen, ne?
Ja, genau, voll. Genau. Ja, und ich glaube, dass es auch empowern kann, wenn man Frauen gewisse Fakten an die Hand gibt. Das kann auch bestärken darin, seine eigenen Bedürfnisse zu äußern und zu sagen, hier, ich funktioniere so nicht und ich bin übrigens nicht die Einzige.
Ja, das ist der Punkt. Also wenn ich mit Freundinnen darüber rede, dann zum Teil denken manche jahrelang, dass etwas falsch mit ihnen ist, weil sie zum Beispiel nicht durch Penetration kommen können. Und das ist der Regelfall. Ja. Also die meisten Frauen oder Menschen mit Vulva können nicht durch Penetration kommen. Und man denkt sich die ganze Zeit so, oh Gott, was ist schief mit mir? Aber dabei ist gar nichts schief mit einem. Das ist so ein einleuchtender Moment gewesen. Und das andere, was ich noch ergänzen wollte, ist auch, dass dieser Orgasmus-Gap gibt es und es ist auch voll wichtig, die zu benennen, da diese Ungleichheit festzustellen. Ich finde es lustig, dass nach den heterosexuellen Männern lesbische Paare oder lesbischer Sex, da gibt es die meisten Orgasmen.
Genau, spricht genau, auch Bände. Genau.
Und
genau, ich kann es jetzt nicht, ich weiß nicht, ob die lesbischen Frauen an Position 2 waren oder ob das, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das die schwulen Männer waren, das weiß ich nicht, aber es war auf jeden Fall, es sind lesbische Frauen, die machen daraus auch kein Geheimnis, sondern die gehen damit sehr selbstbewusst um, dass viel häufiger zum Orgasmus kommen in der sexuellen Interaktion.
Da muss man aber auch ergänzen, dass guter Sex nicht nur Sex mit Orgasmen ist. Also man kann auch guten Sex haben,
das
ohne
stimmt.
dass beide kommen oder einer kommt, so um so ein bisschen Druck rauszunehmen.
Unbedingt, auf jeden Fall.
Ne? Weil als, ne?
Das ist was total Wichtiges, was du jetzt sagst, finde ich. Weil ich finde so diese, das sage ich gerne immer dazu und das habe ich auch angerissen, in Lustbewusst. Das kann schon Druck machen, wenn man jetzt auch diesen ganzen Wissensinput den Leuten an die Hand gibt und sagt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Es gibt, was weiß ich, es gibt die Prostata, es gibt die Klitoris, es gibt einen H-Punkt, einen A-Punkt, einen G-Punkt, was auch immer alles. Dass die Menschen denken, oh, ich muss jetzt das alles irgendwie können. So, ich kriege jetzt, habe jetzt das Wissen und ich muss das jetzt alles irgendwie können. Und ich glaube, darum geht es gerade nicht, sondern es geht darum, sein eigenes zu finden und sein, also ich glaube, es ist heute eigentlich die größte Aufgabe, bei sich selber zu bleiben. Und das hat auch viel mit sexueller Freiheit zu tun, sich zu reduzieren und zu sagen, brauche ich jetzt nicht, die Praktik brauche ich nicht, das macht mich nicht an, das will ich nicht. Auch wenn das jetzt gerade der letzte Schrei ist, Prostata oder was. Also so, dass man irgendwie sagt, nee, ich muss bei mir sein und ich entscheide selber, was ich mir gönnen will, was ich erleben will, was ich erfahren will. Ich weiß, was meine Bedürfnisse sind im Optimalfall und so. Das ist was total Wichtiges heute, glaube ich.
Mega.
Und die große Aufgabe.
Wir haben jetzt lang Schwenker gemacht, aber wir gehen mal über zum dritten Begriff.
Ja,
nee, ist voll
weiß.
Schön, ich lieb's. Und ich will am liebsten schon die nächste Frage stellen, weil es gerade so thematisch passt, aber ich dachte, erst spielen wir das Spiel zu Ende.
Okay, dann nächstes Jahr.
Okay, du hast jetzt auch noch Best and Worst, also nur noch zwei. Und das nächste, ja, der nächste Begriff, das müssten wir jetzt ein bisschen anpassen vielleicht. Best Turn-On oder Worst Turn-Off, welches du jetzt haben möchtest.
Was also am meisten anmacht und das, was ja. am meisten abturnt quasi.
Eins von beiden.
Dann machen wir Best Turn Off.
Ah, geil. Wir mixen richtig durch, okay.
Habe ich auch beschrieben, ist jetzt auch wieder sehr heteronormativ, aber so diese Fraktion Ego-Ficker, ich weiß alles, ich kann alles, ich habe ihr sowas von besorgt, ich habe sie so weggeballert, was auch immer. Ja, also das sind so Sachen, ich meine, ich bin jetzt so gut wie 41, das ist jetzt du, also im Sinne von, nee, ey, ganz ehrlich, aber das ist sowas, was manche Zeitgenossen so vor sich hertragen und sich teilweise auch mit schmücken oder es noch versuchen. Ich glaube aber, dass es immer weniger gelingen wird. Und ich finde, das Tolle bei wirklich gutem Sex ist ja eigentlich, oder das Magische, dass man sich nackt macht und also auch seelisch nackt oder irgendwie emotional nackt sich einlässt. Und damit, wenn man das tut, zeigt man auch immer Unsicherheiten. Und ich glaube, wir können alle, weil wir uns so... Also Sex ist was sehr Tiefes, deswegen ist es auch teilweise was Gefährliches, wenn es um sexualisierte Gewalt geht und so weiter, die dunklen Themen von Sexualität. Aber grundsätzlich mal positiv formuliert ist was, wo man sich sehr tief begegnen kann. Und das tut man eigentlich nur, finde ich, wenn beide sich einlassen und auch damit einhergeht auch immer Unsicherheit. Und ich glaube, dass gerade so Menschen, die so darstellen, sie haben es drauf und sie bringen es und so weiter, das sind einerseits Wissenslücken, aber es ist auch teilweise auch eine große Unsicherheit, die irgendwie versteckt wird. Und Männer müssen ja also ja liefern in dieser Welt und müssen es drauf haben und müssen irgendwie, also man geht ja beim Sex auch immer noch davon aus, ist auch noch so ein stereotypes Ding, dass er die Sexualität gestaltet. Er besorgt es ihr, er steuert den Sex. Das trägt man so auch an den Mann heran. Das ist auch in gewisser Weise eine Zumutung.
Das schreit toxische Männlichkeit.
Und das macht aber auch Druck. Also das macht auch Männern, die jetzt nicht unbedingt toxisch sind.
Ja, ich meine eher so, dass dieses Konstrukt davon, was ja von Männern erstellt wird, aber gleichzeitig Männer unter Druck setzt. Ja. So.
Genau, genau. Sie leiden eigentlich dann selber darunter. Genau, das, also damit kann ich mittlerweile überhaupt nichts, also konnte ich eigentlich noch nie was anfangen, aber ja, das finde ich schon ziemlich abgehört.
Bin ich voll bei dir. Okay, und der letzte Begriff und wäre so sozusagen der beste Mythos über Sexualität, den du schon mal gehört hast.
Also der beste Mythos, aber Mythen sind ja oft auch richtig, irgendwie so Halbwahrheiten, okay. Oh, da muss ich nachdenken. Was ist der beste Mythos?
Vielleicht irgendwas in Bezug auf Sigmund Freud oder so.
Aus dem Buch.
Den erwähnst du ja auch.
Ach so, ja, den habe ich auch erwähnt, genau. Das stimmt, das ist eigentlich der beste Sigmund. Der Sigmund ist wirklich der beste oder einer der besten, das stimmt. Ja, also dass quasi der vaginale Orgasmus der reifere Orgasmus ist und der klitorale quasi kindlich, regressiv, regrediert, also krankhaft, mehr oder weniger. Das war eine Denke, die irgendwie, ich habe ihn jetzt Ziggy genannt im Buch, ein bisschen verniedlicht.
Nein, hat er verdient.
Aber ja, in dem Fall schon. Weil er irgendwie ja echt viel Macht hatte, der gute Herr. Und er ist auch renommiert. Ich weiß nicht, er wird heute auch teilweise echt zu Recht kritisiert, aber ich habe mich mit Psychoanalyse jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt. Aber auf jeden Fall hatte er einen langen Atem. Also dieses Bild, also was auch auf Freud zurückgeführt wird, dass halt Frauen vaginal kommen können müssen. Das hat sich sehr lange gehalten und deswegen habe ich das auch irgendwie beschrieben. Ja, also man weiß heute, deswegen bin ich immer für Fakten und auch für Wissenschaft und Statistik. Und man weiß eben heute, dass die Mehrheit, 3/4 oder 2/3 der Frauen klitorale Stimulation brauchen, um zum Orgasmus zu kommen. Entweder während der Penetration zusätzlich oder einfach grundsätzlich. Und dass es nichts mit krank zu tun hat, sondern mit Körperbau. Ich habe vorhin vom Penis und seinem Gegenstück Klitoris gesprochen. Die Klitoris ist quasi an der Vulva verortet und unterhalb der Vulvalippen und so erstreckt sich dieses Lustorgan der Frau. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es den Begriff Vulva jetzt gibt und der irgendwie mittlerweile, ich würde sagen, eher salonfähig geworden ist oder ja auch breiter bekannt ist. Vor 5 Jahren, glaube ich, war das noch weniger allgemeines Wissen, weil es den Blick eben quasi auch in Richtung Klitoris wendet und eine Wichtigkeit diesem Körperareal einräumt. Genau. Ja, also diesbezüglich ist Freud quasi
ja, out. Also ihr könnt euch da auch noch mehr einlesen. Gibt es viel Material, glaube ich, inzwischen zu und viel Forschung, Literatur,
total.
Was auch was für einen Schaden das auch angerichtet hat, ne, für uns Frauen, indem er solche Unwahrheiten verbreitet hat.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, das Dankeschön für das Spiel. Das wäre es jetzt auch schon. Hat richtig Spaß gemacht, ich hoffe dir auch.
Witzig. Ja, auf jeden Fall.
Eigentlich benutze ich das immer so als Icebreaker, um ins Thema zu kommen. Diesmal war es genau andersrum. Ich habe direkt eine Frage reingegeben und zwischendurch.
Ja, ist auch mal gut. Ist immer mal anders.
Genau, wir haben eben schon so über soziale Medien und so gesprochen. Und ich für mich persönlich, also ich habe das Gefühl, es wird immer verteufelt und die Jugend von heute ist nur am Handy und blablabla. Aber ich muss auch sagen, also ich wäre heute nicht da, wo ich bin, mit meinem Wissensstand, mit meinem Selbstbewusstsein, alles Mögliche ohne soziale Medien. Also ich denke an Formate wie Auf Klo, die über Tabuthemen aufklären und erzählen und Erfahrungsberichte. Also es war so ein wichtiges Instrument für mich, meinen Horizont zu erweitern. Und auch mit Menschen in Kontakt
kommen. Ja, siehst du, da bist du das beste Beispiel.
Und deswegen möchte ich dich fragen in Bezug auf sexuelle Selbstbestimmung. Was denkst du, welche Rolle spielen die sozialen Medien dabei?
Ich glaube, sie spielen mittlerweile eine nicht zu unterschätzende, also ist meine These, nicht zu unterschätzende Rolle. Also ich habe mich ja erst nachdem ich dieses Buch oder im Zusammenhang mit der Veröffentlichung des Buchs habe ich mich eben auch auf Instagram begeben. Vorher war ich immer so ein bisschen, ich bin halt eine andere Generation auch noch so ein bisschen. Ich habe kein WhatsApp und so, ich bin eher so ein bisschen komisch, was es anbelangt. Also zurückgewandt oder keine Ahnung. Aber ich fand es total inspirierend und bereichernd. Also irgendwie, ich hätte das nicht erwartet, dass es quasi so viel fachlich guten Content auch, also von Profis, ja. Also das sind wirklich, jetzt ich gemünze auf Instagram, aber in YouTube gibt es das, auf YouTube ist es genauso oder war es zumindest phasenweise. Auf YouTube bin ich aber nicht so viel. Auf Instagram sind SexologInnen, SexualberaterInnen, SexualpädagogInnen, PsychologInnen, die sich dem Thema Sexualität fachlich widmen und die quasi wirklich guten Input kreieren. Und ich finde, das Tolle daran ist, dass es so niedrigschwellig ist. Also dass quasi gerade Menschen der jüngeren Generation, aber generell auch darüber hinaus, du kannst ohne Geld dafür zu bezahlen, Leuten folgen und mit denen interagieren auch und dich auch verbünden teilweise. So. Also es hat ja auch so ein feministisches Thema, aber nicht nur, dass man quasi Seiten repostet und so. Also das ist irgendwie schon interaktiv. Das ist, glaube ich, sehr motivierend für viele Menschen. Und es ist nochmal was anderes, wie jetzt in eine Bücherei zu gehen oder in eine Buchhandlung und sich da so ein Buch zur Hand zu nehmen, jetzt meins oder so, sondern die Schwelle ist einfach höher und das kostet Geld und junge Menschen haben kein Geld oder wenig. Und deswegen finde ich das, also diese Entwicklung wirklich ziemlich positiv, toll, muss ich sagen. Ja, und ich messe dem auch ein gewisses Gewicht bei. Also ich glaube schon, dass, muss den richtigen Leuten halt folgen, aber das geht ja relativ algorithmisch gesteuert auch teilweise relativ gut. Also ich habe mich da nicht wirklich sonderlich reingehängt und habe dann irgendwie jetzt wirklich auch ein paar Leute, denen ich tagtäglich folge und denke, wow, es ist wirklich richtig gut, was ihr da macht.
Für alle Zuhörenden gerade, ich werde einen kleinen Post erstellen mit so Leuten, die mich so auf diesem Weg begleitet haben, die ich inspirierend finde. Könnt ihr schon gerne rüberschauen mit gedankensalat.podcast. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Account was für euch. Sind auf jeden Fall super spannende Creatorinnen zu finden. Finde ich richtig gut. Cool. Und wir haben auch eben über Schule geredet und was für, wie uns das begleitet auch, ne, langatmig und was für einen Einfluss das hat. Und ich habe festgestellt, über weibliche Masturbation, aber auch Sexualorgane so an sich, wird in der Schule nicht ausreichend aufgeklärt. Also in meinem Fall zumindest nicht, aber auch im Austausch mit anderen Menschen ist es wieder so, das Wort gefallen. Ich weiß nicht, wie es inzwischen aussieht. Ich bin seit Jahren raus aus dem ganzen Schulkonzept. Du bist noch drin, so mehr oder weniger, genau. Mehr oder weniger. Der Lehrplan, wie sieht das inzwischen aus? Muss da noch was gemacht werden? Was ist Stand zurzeit? Und wie kann man das noch weiter voranbringen?
Also, grundsätzlich hat, das muss man, glaube ich, einfach mal vorweg schicken, gibt es zwei Institutionen oder Orte, die quasi einen sexuellen Bildungsauftrag haben, festgelegt. Und zwar ist es einmal das Elternhaus, also dass quasi Eltern ihre Kinder aufklären sollen in einem gewissen Rahmen. Andererseits ist es die Schule. Also die Schule hat quasi einen sexuellen Bildungsauftrag, der ist auch im Lehrplan oder in den Lehrplänen der jeweiligen Länder verankert. Das steht drin, sage ich mal so. Aber in der Umsetzung ist es, ja, wie es halt so ist, manchmal auch schwierig und es hat für die Thematik Sexualität auch gewichtige Gründe, würde ich sagen. Also wenn man jetzt mal guckt, wie das Manual, also die Bücher aufbereitet sind, gibt es in diesem Jahr übrigens eine positive Entwicklung. Also bis zum Jahr 2022, zumindest ist es das, was mir untergekommen ist. Ich habe so ein bisschen recherchiert und in diese Standard, also die großen Schulbuchverlage reingeguckt der letzten 10 Jahre und habe festgestellt, also bis zum Jahr 2021 war es eigentlich so wie in den 90ern bei mir. Also das waren Texte, also da waren diese irgendwie schon, also das, was ich vorhin so grob wiedergegeben habe, wie Sex ist, dass der Penis eingeführt wird und auf und ab bewegt, also sehr
mechanisch. Ja.
Mechanisch, ja. Genau. Und ja, das sind, also ja, das zeugt auch irgendwie so von lieber nicht zu viel ins Thema gehen, so, das schwingt da immer so ein bisschen mit, habe ich das Gefühl. Genau, oder diese, du kennst bestimmt, die kennt ja irgendwie auch eigentlich jeder, so diese Unterleibsquerschnitte, wo dann, wo man dann die Organe im Unterleib sieht und die Geschlechts-, die Sexualorgane und so. Und da war es eben lange Zeit so, dass auch nicht mal die weibliche Klitoris quasi verortet war, die wurde komplett weggelassen. Das habe ich auch irgendwie, da habe ich in Lustbewusst auch was rausgesucht und habe es da veröffentlicht, wo man sich das nochmal angucken kann. Irgendwann kam es dann, war die Entwicklung dann so, dass man da so einen kleinen Punkt eingezeichnet hat, also quasi die Klitorisperle der Frau, weil wahrscheinlich irgendjemand gesagt hat, ey, das irgendwie stimmt das gar nicht so. Genau, und in diesem Jahr, sehr erfreulich, ist die Klitoris in 3 Schulbuchverlagen, die sich quasi der Sache angenommen haben, und zwar die großen Klett, Cornelsen und Westermann, glaube ich, bilden die Klitoris vollständig ab.
Mit Schenkel und
also das
und
haben sie sich jetzt quasi mit allem, das komplette Organ, korrekt, mega, ja. Das rührt daher, das kam natürlich nicht von ungefähr oder einfach so, sondern es gab eine Biolehrkraft, eine Lehrerin, Sina Krüger heißt sie, glaube ich, die hat sich dafür sehr stark gemacht. Die hat darüber, glaube ich, auch eine Abschlussarbeit geschrieben und hat es halt stark forciert. Ich weiß nicht mehr genau, wie es lief, aber auf jeden Fall auf diese Initiative dieser Frau hin wurden diese Bücher überarbeitet und sie haben sich das jetzt zum Thema gemacht. Das ist das eine. Das ist eine positive Entwicklung, würde ich sagen. Eigentlich ein Quantensprung. Das andere ist, was ich im Kontext Schule immer mir so denke, ist, dass es auch eine ganz schöne Aufgabe für jemanden ist, der nie befähigt wurde, sexuelle Bildung zu machen. Das heißt, nehmen wir jetzt mal irgendwie eine Biolehrerin oder einen Biolehrer, die so Bio studieren und dann irgendwann halt Aufklärung machen, irgendwie in gewissen Schuljahren oder machen sollen, dann haben sie irgendwie dieses Lehrbuch und damit arbeiten sie dann. Und gut, wenn die auf Zack sind, dann holen sie sich noch mehr Informationen an die Hand, aber nichtsdestotrotz kommen Lehrkräfte auch in Rollenkonflikte, weil das Thema Sexualität intim ist. Und weil wenn ich kann mich nicht hinstellen als Lehrkraft und sagen, ja Leute, Masturbation ist was total Gesundes, was Natürliches und so weiter. Und dann kriege ich zwangsläufig, zumindest passiert mir das, die Frage gestellt, hast du denn schon mal masturbiert? Das ist was ich dann, das junge Menschen sind interessiert, das ist völlig klar. Und diese Frage, die sind mit sich beschäftigt und ihrem eigenen und suchen Orientierung auch im Erwachsenen oder im anderen, im Gegenüber. Deswegen kommen diese Fragen und du brauchst als Lehrkraft oder als jemand, der sexuelle Bildung macht, also ich in dem Fall, ein Konzept, wie du mit solchen Fragen umgehst, weil du natürlich auch einerseits dich selber und deine Intimsphäre schützen willst und musst und andererseits dich natürlich auch professionell nicht auf links drehen und das Gegenüber überfordern solltest. Das wäre auch unprofessionell. Also es gewisse, man muss da jetzt nicht in die schmutzigsten Details gehen, das gerade nicht, sondern das ist auch sowas, was man der sexuellen Bildung ja immer so nachsagt, das ist so Frühsexualisierung und dass es Jugendliche überfordert und so, oder dass man irgendwie sie auf Ideen bringen würde und so weiter. Das ist ja das, was so die Gegner davon, eher so konservative Lager uns dann immer so nachsagen. Also deswegen glaube ich, dass es gewinnbringend wäre, gewisse Themen durch die Lehrkräfte machen zu lassen, aber wenn es um diese delikaten Themen geht und gerade diesen Lustaspekt, der nach wie vor in der Schule eigentlich erdrückt wird von Fruchtbarkeit, wie werden Kinder gezeugt, wie werden Krankheiten verhindert oder Schwangerschaften oder wie wird sexualisierte Gewalt vermieden, so, das sind so die auch sehr wichtige Themen, ist völlig unbestritten, aber die Lust fällt halt immer unter den Tisch, weil sie ja auch so ein bisschen gefährlich ist für die jeweilige Person, die es vermittelt und weil wir in einer gewissen Tradition auch stehen in dieser Kultur, also auch religiös geprägt und so weiter. Und deswegen wäre mein Vorschlag, projekthaft Themenbereiche quasi outzusourcen, also Leute von extern reinzuholen, die sich intensiv in einer Projektwoche dem Thema widmen und dann aber auch wieder gehen, so also ganz bewusst auch in eine Distanz gehen, weil sowas schafft sehr, sehr viel Nähe. Und das ist genau das Problem, was ich dann auch, diesen Rollenkonflikt, den ich dann sehe, dass man, es ist wirklich schwer, also mit einem Mathelehrer dann noch über die Klitoris zu reden und dann 2 Stunden später wieder Stochastik zu haben oder was auch immer. Also das ist ganz schön viel zugemutet, auch für Schule, finde ich. Deswegen ist das, glaube ich, die gesündere Variante. Und auch, glaube ich, die entspanntere, auch für SchülerInnen. Also das ist irgendwie, man will ja irgendwie nicht jedem, man will nicht alles von allem wissen und man will auch nicht jedem alle Fragen stellen. Also man muss ja auch irgendwie eine gewisse Entspanntheit haben in diesen Settings, dass man sich traut auch. Das ist ja irgendwie halt auch viel mit Überwindung zu tun, teilweise.
Ich wünschte, es wäre bei mir damals so gelaufen, dass jemand extern gekommen wäre. Ich erinnere mich, wie wir einfach zu 30. in dieser Klasse saßen, so pubertierende Kinder, 14, 13, 15 Jahre alt. Und alle, inklusive meiner Lehrerin, Violehrerin, waren peinlich berührt. Und alle dachten sich so, ja, lass uns einfach hinter uns bringen. Es war nicht optimal.
Ja, das ist... Nee, das ist aber, glaube ich, ganz oft leider so. Auch aus Überforderungen von allen Beteiligten irgendwie. Und es ist auf jeden Fall auch so, wenn ich das mit Jugendlichen in der Jugendarbeit zum Beispiel mache, da ist irgendwie in diesen Mädchengruppen, das ist immer die Scham im Raum. Ja. Die ist richtig groß da und man merkt die Abwehr auch so, weil es was ist, was halt noch nie besprochen wurde. Und wenn dann jemand kommt und da ein Thema eröffnet, dann ist es erstmal schambehaftet. Und das muss man aber in gewisser Weise auch aushalten und sich da zaghaft vortasten, vor allem bei so Mädchengruppen, finde ich. Und dann funktioniert es auch und halt ganz entspannt auch damit umgehen. Also zu vermitteln, es ist was ganz Normales, Leute. Das ist nichts Böses oder Schlimmes oder etwas, worüber man nicht sprechen könnte.
Das finde ich so wichtig.
Ja, total.
Du hast jetzt ganz viel über Lust und Spaß sozusagen beim Sex geredet. Was würdest du sagen, was braucht es für eine erfüllende Sexualität oder für ein erfülltes Sexleben? Sei es jetzt als Single oder in einer Beziehung, wie auch immer die aussieht. Gibt es da so eine Checkliste, die du hast oder so drei wichtige Punkte, die du uns an die Hand geben kannst?
Oh, diese Frage, die kommt immer mal wieder. zum Masterplan, wie geht hast guter Sex?
Ach, schade.
Das Enttäuschende muss ich jetzt sagen, deswegen mag ich diesen Begriff Sexpertin auch überhaupt nicht, weil ich irgendwie immer so denke, das suggeriert so, ja, ich bin jetzt diese Expertin und ich kann dir erklären, wie Sex richtig geht und wie er richtig gut ist und so. Ich weiß es und ich kann es dir zeigen. Nein, das Ding ist, das große Geheimnis ist, das ist etwas wie, was man lernt, wie laufen lernen. Also was man selber quasi, ich schreibe immer exploriert oder sage immer exploriert. Das ist was, was jeder wie Fahrradfahren selbst lernt oder herausfindet. Und es hat auch immer was mit Konstellationen zu tun. In der einen Beziehung ist das vielleicht guter Sex, in der anderen das. Das hat auch dann mit, wenn jemand da ins Boot kommt, eine weitere Person oder andere Menschen, mit denen du dann Sex hast, dann kriegt es auch wieder eine ganz andere Dynamik und so. Also das ist der enttäuschende Fakt, den ich jetzt dazu geben muss. Oh. Aber es gibt schon so ein paar Eckpfeiler, und auch natürlich Handlungsempfehlungen von den Studien, die jetzt quasi Sexualforschung betreiben, also gerade auch was die Lust der Frau anbelangt und so. Also ich sag immer, eine Sprachfähigkeit ist zum Beispiel was, also dass alle Beteiligten in die Lage versetzt sind, entspannt über ihre Bedürfnisse und über ihren Körper zu sprechen, die Dinge zu benennen und dann auch ganz klar zu sein. Das ist sowas, was ich glaube, was auf jeden Fall ein wichtiger Schritt ist für guten Sex, weil bei den wenigsten, wir denken immer, ja, dann, also wenn man so verliebt ist, dann trifft man sich und dann hat man Sex und dann ist der Sex auch gut. Aber dass das irgendwie eigentlich was ist, was ein Paar oder Menschen sich auch gemeinsam erarbeiten, das klingt auch so anstrengend, aber so finden, gemeinsam finden, auch in einem Austausch und wo man dann auch mal ganz konkret sein muss, also wirklich verbal sagen muss, was man möchte, vor allem die Frauen auch, aber die Männer auch und alle anderen Menschen, das ist was total Wichtiges für erfüllende Sexualität, glaube ich, und das geht auf jeden Fall einher mit einer gewissen Vertrauensbasis, dass du natürlich Sex mit jemandem haben solltest, dem du vertrauen kannst, bei dem du dich fallen lassen kannst bei der Person. Das ist auch was irgendwie so ein Grundbaustein ist, glaube ich. Wenn ich irgendwie mich nicht fallen lassen kann, dann wird es wirklich schwierig. Und als drittes würde ich sagen, das sind wir wieder bei Wissen über Sex hilft, guten Sex zu haben, ist auf jeden Fall, dass das den Menschen auch hilft, wenn sie einfach nochmal konkrete, also in der Erwachsenenwelt auch hilft, wenn sie körperliches Wissen an die Hand bekommen, also anatomisches teilweise auch und über Zusammenhänge, zum Beispiel habe ich irgendwie in einem Buch Sex Positiv von zwei KollegInnen bzw. Sexualberaterinnen gestern nochmal gelesen, die haben das total schön aufgedröselt und die schreiben zum Beispiel von der Vagina, es verändert was im sexuellen Erleben für viele Frauen, wenn sie wissen, dass ihre Vagina ein glatter Muskel ist, der quasi auf Druck reagiert und nicht auf ein schnelles Rein-Raus beim Koitus. So, dass das quasi, also dass die Befriedigungsform oder die Art und Weise, wie Menschen dann Sex haben, also auch was mit Hintergrundwissen vielleicht zu tun haben kann und so. Und das ist durchaus was bringen kann, wenn du den Leuten Fakten an die Hand gibst. So.
Leute, ihr seht es gerade nicht, aber ich bin die ganze Zeit wild am Nicken. Damit ich sie unterbreche, fühle mich schon wie diese Katzen aus Chinatown, die immer so am Winken sind und ich mit meinem Kopf. kann ich nur zustimmen, so toll. Die Zeit fliegt aus, Simone. Ich habe gerade gesehen, wir reden schon seit einer Stunde einfach.
Okay, krass. Stimmt, ich habe die Zeit auch vergessen. Das ist
so
gut.
Schön. Ja, das ist ein sehr gutes Zeichen. Deswegen würde ich sagen, als Abschluss vielleicht für alle, die es noch interessiert, die sich weiter reinfuchsen wollen, um zu dem Fuchs in deinem Buch Luftbewusst zu kommen. Da seht ihr dann, was ich meine, wenn ihr lest. Die sich noch weiter informieren möchten und ein bisschen Informationen brauchen. Hast du vielleicht ein paar Bücher oder Medien, Filme, was auch immer, wo du sagst, hier kann man was lernen und das ist schön, sich durchzulesen und anzugucken?
Oh Gott, ist so viel. Oh Gott, jetzt muss ich meine Gedanken sortieren. Also ich habe auf jeden Fall auch in Lustbewusst einige Sachen quasi zitiert. Also zum Beispiel hat mich sehr inspiriert Der Ursprung der Welt von Liv Strömquist. Das ist ein feministisches Comic, da geht es auch ganz viel um weibliche Lust. Dann hat mich natürlich von Katja Lewina, Sie hat Bock. Das ist ist vor 2 Jahren erschienen, glaube ich, also als mein Buch erschienen ist. Das hat mich nachhaltig noch inspiriert. Margarete Stokowski, Untenrum frei, finde ich wichtig. Coming Soon von Dania Shiften, da geht es um den vaginalen Orgasmus eher. Das ist eine Sexualberaterin, die in 10 Schritten zum vaginalen Orgasmus heißt der Untertitel. Finde ich ein bisschen schwierig, weil es auch so ein bisschen Freud lässt grüßen und so. Aber das hängt auch damit zusammen, dass es natürlich für viele Frauen also heterosexuelle Frauen finden es halt schön oder fänden es schön, wenn sie über ihren Partner bei der Penetration zum Orgasmus kommen. Ich glaube auch, das ist sowas, was ein tolles Gefühl ist und was deswegen sich die Menschen auch wünschen oder die Frauen. Genau, das ist so ein Handbuch dazu. Das fand ich auf jeden Fall methodisch super. Dann fand ich toll Spritzen von Stefanie Hertler. Da geht es um ein weiteres Tabu, die weibliche Ejakulation. Das ist ziemlich spannend gewesen. So ein Klassiker ist auch Frauenkörper neu gesehen von Laura Merritt. Das ist schon ein bisschen älter, aber gab es dann in einer neuen Auflage. Ich glaube, also das ist auch so was, was man auf jeden Fall sich mal angucken kann. Mhm. Und Sexpositiv habe ich ja schon erwähnt. Da geht es so ein bisschen, das ist von Beatrix Reudinger und Barbara Zuschnick heißen die, glaube ich. Da geht es auch so ein bisschen um neue Beziehungskonzepte. Das heißt, Intimität und Beziehung neu verhandelt. Also auch um die Öffnung von Beziehungen oder irgendwie, unter Umständen. Also wer sich da mal irgendwie inspirieren lassen möchte oder einfach mal was lesen möchte, das wären so Bücher, die mir jetzt so einfallen. Und diesen Frauen, das sind fast nur Frauen, glaube ich, jetzt sind eigentlich nur Frauen, nice, die diese Bücher geschrieben haben, oder? Ja, den kann man auch auf Instagram allen folgen. Ja. Also, und dann, die machen auch guten Content. Auf jeden Fall. Stichwort Instagram würde ich auf jeden Fall Jana Baccio noch erwähnen. Das ist eine tolle Kollegin, Sexualpädagogin, die Aufklärerin des Internets, die auch auf YouTube viel macht oder TikTok, aber eben auch auf Instagram, die auch Bücher schreibt, Love Your Sex, die in diesem Jahr veröffentlicht. Mhm. Habe ich aber noch nicht gelesen. Also die kann ich empfehlen. Und noch so 2, 3, muss gerade mal überlegen, wie die heißen. Es gibt auf Instagram noch Lustfaktor. Ich glaube, die heißt Julia Hähnchen. Das ist auch eine Sexualtherapeutin. Die kann ich sehr empfehlen. Und Sexologisch von Magdalena Heinzel. Den folge ich. Das finde ich, das geht schon tief ins Thema. Da geht es auch mehr so auch in die Sexualberatung. Mhm. Und dann gibt es noch einen Mann, den Umut Öztemir.
Oh, ich liebe ihn.
Ja. Genau, den kann ich auch empfehlen.
Auf jeden Fall.
Definitiv.
Also ich habe versucht mitzuschreiben, Leute.
Echt? Okay, ich kann es dir auch nochmal schicken, vielleicht.
Das wäre super. Ich werde es auf Instagram, so gut es geht, für euch sammeln. Dann habt ihr das alles auf einen Blick. Definitiv.
Cool.
Boah, ich bin erschlagen. Das ist viel. Da werde ich mich jetzt auch reinfuchsen direkt. Und ich glaube, eine riesen Thalia-Bestellung.
Ja, also momentan gibt es wirklich tolle Sachen zu Sexualität, finde ich. Es ist schon auch gerade in, so, aber ich finde es nicht schlimm, wenn es gibt ja auch gute Trends.
Voll. Muss man nicht alles verteufeln, mega.
Nee, finde ich auch.
Okay, Simone, du bist eine tolle Gesprächspartnerin und noch eine bessere Autorin, würde ich sagen.
Oh, danke schön. Das freut mich
danke
sehr.
Für deine Zeit heute, danke für dein Buch. Danke, dass du das alles mit uns teilst und genau. Vielen Dank sehr, fürs sehr Hören gerne. An alle.
Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Kann ich nur zurückgeben.
Merci.
Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Ciao. Mach's gut.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.